Hören wir Hochsprecher von Hören Sie Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2021, Folge 3. Lösbar von Raphael Geiger und Jan-Christoph Wiechmann aus Stern Nummer 4 vom 21.01.2021. Gelesen von Enrico Petters. Joe Biden und Kamala Harris übernehmen ein Land, durcheinandergewürfelt von Pandemie und Putschversuch, und wollen alles besser machen. An Plänen mangelt es nicht. Als habe er das alles geahnt, wählte Joseph Robinette Biden vor über 2 Jahren ein Motto, das damals viele zu pathetisch fanden, zu dick aufgetragen. Vor dem Coronavirus war das mit seinen 400.000 amerikanischen Toten, vor dem Einbruch der Wirtschaft, dem Putschversuch von Trump, dem Ansturm der weißen Nationalisten. Der Kampf um die Seele Amerikas. Immer sprach Biden von dieser Seele in den Scheunen von Iowa und den oft halbleeren Hallen im Wahlkampf, er, der wie kein anderer Politiker für Versöhnung steht, für Trost und Heilung, für ein fast papstgleiches Verständnis von Nächstenliebe. So weit geht Bidens Glaube an das Gute, dass viele Demokraten fürchten, er könnte sogar den Tyrannen Trump begnadigen, um das Land zu heilen. Und nun ist der Moment gekommen. In einer festungsgleichen Hauptstadt, die einem Kriegsgebiet ähnelt, in diesen Januartagen, die Joe Biden zum Sonnenaufgang Amerikas machen will. Amerikas Zahlen lesen sich gerade so: 4.000 Corona-Tote am Tag, 10 Millionen Arbeitslose. 1 Million kleine Unternehmen haben in der Pandemie dicht gemacht. Und die Nation ist so gespalten wie noch nie seit dem Bürgerkrieg vor 160 Jahren. Gespalten nicht nur in Demokraten und Republikaner, sondern auch durch den skandalösen Satz: Biden ist nicht mein Präsident. Er macht die Runde bei jenen, die Trumps Verschwörungstheorien von der gefälschten Wahl glauben. Nicht mein Präsident. Der Satz birgt eine Sprengkraft, die ein Land auseinanderreißen kann. Wenn Amerika tatsächlich so etwas wie eine Seele hat, ist sie zerstückelt. Aber Joe Biden, der Sohn eines Gebrauchtwagenhändlers, glaubt, dass er sie kitten kann. Mit seinen 78 Jahren und seiner verbrauchten Stimme und seiner Abneigung gegen Twitter und intellektuelles Gelaber. Und mit einem kühnen Plan, der keinem Geringeren nacheifert als Franklin D. Roosevelt, dem großen Krisenmanager zwischen Weltwirtschaftskrise, Zweitem Weltkrieg und Faschismus in aller Welt. Schon an ihrem ersten Tag im Amt wollen Joe Biden und Kamala Harris, die Vizepräsidentin, eine Reihe von Verfügungen erlassen: den Wiederbeitritt zum Pariser Klimaabkommen, das Ende des Einreiseverbots für Muslime und eine nationale Maskenpflicht auf Reisen und in Bundesgebäuden. Als wollten sie Trump vergessen machen, legen sie am selben Tag noch eine Einwanderungsreform vor, ein Rückführungsprogramm für die von ihren Eltern getrennten Flüchtlingskinder. Und sie verbieten bis September Zwangsräumungen. Und dann geht es um die beiden Krisen, Pandemie und Rezession. Biden will die Impfstoffe schneller verteilen, 100 Millionen Dosen in 100 Tagen, die Corona-Maßnahmen vereinheitlichen, Schulen schnell öffnen und den von der Krise betroffenen Amerikanern, Unternehmen und Kommunen mit Soforthilfen in Höhe von 1,9 Billionen Dollar unter die Arme greifen. Biden und Harris wollen es anders machen als die Regierung Obama-Biden in der Great Recession von 2007 bis 2009. Deren Rettungsplan, das hat der neue Präsident eingesehen, war damals nicht mutig genug. Sie wollen zudem das Motto »Buy American« ausbauen. So viel Nationalismus ist geblieben von Trump. Wenn ihnen das alles gelingt, steht das eigentliche Großprojekt an, der Umbau Amerikas zu einem gerechteren Land. Es geht um Jobs, Klima, Einwanderung, Racial Justice. Und fast nebenbei wollen die beiden dann auch noch die Welt beruhigen. Amerika, der verlässliche Partner, ist zurück. Es ist eine Mission Impossible insgesamt. Aber wie sie im Kleinen funktionieren könnte, lässt sich an einem Ort wie Bradford, Pennsylvania, erahnen. Im 19. Jahrhundert war Bradford mal das größte Erdölzentrum der Welt, bevor, wie in vielen Industriegebieten des Rust Belt quer durch die Vereinigten Staaten, ein langer Niedergang einsetzte. Es folgten Arbeitslosigkeit, Ohnmacht, Meth-Drogen-Epidemien und eine Offenheit für rechte Demagogen. Für Orte wie Bradford hat Bidens Team eine Art magische Formel entwickelt: Jobs and Climate. Die Schaffung von gut bezahlten Arbeiterjobs für Umweltprojekte, die Amerika bis 2050 CO2-neutral machen sollen. Go big and go green. Etwas für beide Seiten, Trump-Anhänger und Linke. Lori Barr zählt sich zu keiner Seite. Sie ist eine bodenständige Frau, 61, die ihr großes Erwachen erlebte, als zwei Häuser in Bradford aufgrund von Gaslecks explodierten und sie selbst ein Methanleck in ihrem Garten entdeckte. Da begann sie gemeinsam mit Geologen zu recherchieren und stellte bald fest, sie leben im Öl-, Gas- und Kohlestaat Pennsylvania auf etwa einer halben Million von Ölfirmen zurückgelassenen Bohrlöchern, aus denen Unmengen Methan entweichen. Die Löcher verursachen fast 10% der Treibhausgase im Staat. Lori Barr, klein und kräftig, stapft an diesem kalten Donnerstag in einer orangefarbenen Signaljacke durch den tiefen Schnee im Allegheny National Forest, 20 Kilometer von Bradford entfernt. Auf der Suche nach unentdeckten Methanlecks folgt sie alten Eisenrohren, bis sie nach einigen Kilometern im Unterholz auf eine verrostete Ölpumpe stößt. Als sie ein Methanmessgerät an die Quelle hält, setzt ein Piepen ein. 640 parts per million, stellt sie fest. Das sprengt die Skala meines Geräts. Mitten im Allegheny National Forest, im Herzen des Rust Belt, hängt der Gestank von Erdöl in der Luft, Schlick sickert durch den Schnee, läuft in einen Bach und von dort Richtung Reservoir. Es ist eine Zeitbombe, sagt Barr. Die arbeitslose Aktivistin ist so etwas wie Bidens Modell der Zukunft. Sie geht jeden Tag Well-Hunting, wie sie es nennt, auf Jagd nach verwaisten Ölquellen. Auf 600 hat sie das Umweltamt kürzlich aufmerksam gemacht, aber die haben es bisher geschafft, gerade mal 6 zu schließen. Auch nur eines der Löcher in 700 Meter Tiefe mit Zement zu versiegeln, kostet mindestens $10.000. Und Trump hat die Industrie per Dekret von jeder Verantwortung befreit. Jetzt kommt Bidens Milliardenprogramm, sagt Barr mit Zuversicht in der Stimme. Er will mehrere Millionen verwaiste Bohrlöcher in den USA schließen. Das bringt hunderttausende Jobs. Aus Ölarbeitern werden Bohrlochschließer. Es klingt wie Schwerter zu Pflugscharen. Wir werden genau beobachten, ob Biden das auch so umsetzt, fügt sie hinzu. Das ist so ambitioniert wie die Mondlandung. Bidens Team hat milliardenschwere Infrastrukturprogramme für den Klimaschutz erarbeitet. Er will die Wärmedämmung von 70 Millionen Gebäuden und Geschäften fördern, sowie die Produktion von Windkraft und Elektroautos, unter anderem durch Offshore-Parks und 500.000 neue Ladestationen. Am Ende soll stehen, ein CO2-neutrales Amerika und Millionen neuer Jobs. Die Wiederbelebung des Rust Belt, eine neue Klimapolitik. Nicht weniger als eine grüne Revolution, auch wenn das keiner so nennen darf. Bidens Kalkül dabei, wenn die Bürger Arbeit haben und Resultate sehen, trauen sie ihm auch andere Großreformen zu. Er wäre dann nicht mehr bloß Biden der Heiler, als der er oft belächelt wird, sondern Biden der Visionär, der Sozialreformer. Ein Franklin D. Roosevelt 2.0. Im Gespräch mit Sherry Goodman fällt schnell ein Begriff. Great Green Growth, großartiges grünes Wachstum. Goodman ist lange genug in Washington, um zu wissen, dass es in der Politik griffige Slogans braucht. Im Wahlkampf hat sie das Biden-Team beraten. Wie das aussehen wird, wenn die USA mit aller Macht in den Kampf gegen den Klimawandel einsteigen? Weniger mit Vorschriften, sagt Goodman, das sei eher der europäische Stil. Wir müssen es mit Innovation und Jobs schaffen. Goodman war schon unter Bill Clinton im Pentagon für Umwelt zuständig. Heute leitet sie das Center for Climate and Security. Ihr geht es darum, was der Klimawandel sicherheitspolitisch bedeutet. Sie verfolgt etwa, wie der IS im Irak zu Bauern geht, die unter der Dürre leiden und um ihre Söhne wirbt. Goodman weiß, anders gesagt, wie dringend das Thema ist und wie sehr es bald die Politik bestimmen wird. Für Joe Biden, glaubt sie, liegt darin eine Chance. Wir können die Welt beim Klimawandel wieder als Vorbild führen, sagt sie. In jedem Gespräch, das Biden bis jetzt mit ausländischen Staatschefs hatte, hat er das Klima angesprochen. Aber alles beginne damit, das eigene Haus aufzuräumen, etwa das Militär. Es ist allein für 1% des US-Energieverbrauchs verantwortlich. Das Militär müsse auf Elektroautos umstellen, fordert Goodman, und in all seinen übers Land verteilten Basen mit gutem Beispiel vorangehen. Eine grüne Armee. So klingt amerikanische Klimapolitik. Und dafür, sagt Goodman, kriegen sie auch überparteiliche Mehrheiten im Kongress. Denn es heißt letztlich, was Goodman mit Great Green Growth umschreibt, Jobs. Und zwar Jobs auch in den Staaten, aus denen die republikanischen Abgeordneten kommen. Der neue Präsident wird in Washington viel damit zu tun haben, Mehrheiten zu organisieren, Kompromisse zu finden. Biden hat sein halbes Leben im Senat verbracht, sagt Sherry Goodman. Er kann mit Mitch McConnell arbeiten, also dem Führer der Republikaner. Das ist fundamental wichtig. Ohne den Kongress schafft man in Washington gar nichts. Im Senat, wo sich Republikaner und Demokraten mit je 50 Mitgliedern gegenüberstehen, wird es auf Kamala Harris ankommen. Als Vizepräsidentin hat sie die entscheidende Stimme. Sie, die erste schwarze Frau in dem Amt, wird schon allein deswegen eine wichtigere Rolle spielen als ihre Vorgänger. Harris wird nicht nur Bidens Stellvertreterin sein. Sie wird, gerade noch selbst Senatorin, an der Schnittstelle zum Kongress arbeiten. Und sie steht für das, was Biden nicht ist, ein jüngeres, vielfältiges Amerika. Im neuen Führungsteam sind zur Hälfte Frauen. Das Heimatschutzministerium wird von einem Einwanderer geleitet, Alejandro Mayorkas. Das Innenministerium von einer Indigenen, der Parland vom Pueblo-Volk der Laguna. Die Umweltpolitik leiten viele Progressive. Als Gesicht fürs Klima hat Biden den Ex-Außenminister John Kerry gewonnen. Auch die Wall Street ist vertreten, wie immer, unter anderem durch Janet Yellen als Finanzministerin. Die ehemalige Zentralbankchefin verdiente in den vergangenen Jahren 7 Millionen Dollar mit Reden vor Bankern und Großunternehmen. Und mit Antony Blinken als Außenminister und Lloyd Austin für die Verteidigung knüpft Biden an die Obama-Jahre an. Aber gibt es ihn überhaupt? Den Weg zurück in die Welt vor Trump? Catherine Kluver Ashbrook, Politologin an der Harvard-Universität, kennt viele in der neuen Regierung. Die wissen, dass sie nicht wie die Herren im Haus auftreten können, sagt sie. Besonders den Europäern gegenüber sei da mehr Augenhöhe. Sie sagt das eine Wort, das Bidens Präsidentschaft prägen wird: Demut. Vor 2 Jahren besuchte Biden die Münchner Sicherheitskonferenz. Da rief er dem Publikum zu: »We'll be back«, wir kommen wieder. Jetzt will er ein Gipfeltreffen der demokratischen Länder, aber er wird dort anders auftreten müssen als bisherige US-Präsidenten. Als leuchtendes Vorbild geht sein Land nach allem, was in Washington passiert ist, nicht mehr durch. Vielleicht löst das ein globales Nachdenken aus, meint Kluver Ashbrook. Wie wehrhaft ist unsere Demokratie? Wie können wir sie schützen? Es wäre eine neue Art von amerikanischer Führung. Aus eigener Erfahrung kann Biden davon erzählen, wie zerbrechlich Demokratie ist. So schuf er gerade den Posten einer Demokratiebeauftragten im Weißen Haus. Etwas, wozu die USA früher andere Länder aufgefordert hätten. Nach den Trump-Jahren muss sich Amerika seine alte Rolle in der Welt erst wieder erarbeiten. Immerhin kennt Biden viele europäische Kollegen seit Jahren und Jahrzehnten, und auf das transatlantische Verhältnis wird es ankommen. Die USA und Europa müssen schnell gemeinsame Antworten finden, wie umgehen mit dem immer aggressiveren China, mit Russland, mit dem Iran. Die Politologin Kluver Ashbrook nennt es den Wettstreit der Demokratien gegen die Autokratien. Biden wird auf einen härteren Umgang mit China drängen, ob es deutschen Konzernen gefällt oder nicht, auch wenn Deutschland seinen Handel mit China schützen will. Wie Trump wird auch Biden versuchen, die US-Industrie zu schützen, weil er auf die Wähler im Mittleren Westen angewiesen ist. Kluver Ashbrook sagt es so: Die Deutschen müssen das verstehen. Während sie von der Globalisierung profitiert haben, hat Amerika den Abbau seiner Industrie erlebt. Auch Biden werde sich darum kümmern müssen. Sonst stehen die Leute wieder vor dem Kapitol. Mehr Härte wird der neue Präsident auch gegenüber Russland zeigen. Sein Berater, der designierte CIA-Chef Nicholas Burns, forderte gerade einen Verzicht auf Nord Stream 2, die Pipeline, durch die russisches Gas nach Deutschland fließen soll. Bisher gab sich Außenminister Heiko Maas nur gesprächsbereit. Er wird konkreter werden müssen. Die 4 Jahre unter Trump waren wie ein Weckruf. Handeln die USA und Europa nicht gemeinsam, tun es andere. Während der Westen kaum Antworten fand, schufen andere Tatsachen. Russland, die Türkei, Iran, China. Joe Bidens Amerika wird für Europa zwar wieder das sein, was die USA früher waren, der natürliche Verbündete. Wenn es gut läuft, könnten Amerika und Europa unter Biden ein Bündnis gegen den Zynismus der Autoritären in Moskau und Peking formen. Aber Europa, sagt Clover Ashbrook, muss sich fragen, was können wir leisten? Biden, der ohne das Pathos von Barack Obama auskommt, der sich zurücknimmt, verkörpert die neue Rolle Amerikas in der Welt, eine demütigere, eine, der es um Versöhnung geht, mit Europa, mit den anderen Demokratien. Wenn man so will, die Fortsetzung von Bidens Healing im eigenen Land. Doch wie kein Präsident vor ihm wird Joe Biden Europas Hilfe brauchen. Healing. Wie schwer die Umsetzung dieses leichten Wortes wird, kann man erahnen, wenn man mit DeLorean Holmes spricht. Weit weg von der Weltbühne, in der alten Industriestadt Detroit. Dort, mitten im Land, wo sich Bidens Erfolg als Präsident zeigen wird. Oder sein Scheitern. Holmes weiß, wie umstritten sein Projekt bei weißen Amerikanern ist, aber diesmal gibt es für ihn, den schwarzen Aktivisten, kein Zurück. Jedes Mal ließen sich die Afroamerikaner vertrösten, auch unter Obama, stets mit dem Vorwand, man müsse vorsichtig vorgehen, um weiße Wähler nicht zu verprellen. Diesmal nicht, sagt Holmes. Die Reparationen kommen auf den Tisch. Er meint, Reparationen für die Sklaverei von 1619 bis 1865, Amerikas dunkelstes Kapitel. Die Geschichte, die das Land bis heute verfolgt. Holmes werkelt in einem heruntergekommenen Klinkerhaus in Detroit, das er mit Hilfe seiner NGO restauriert, um es bedürftigen schwarzen Familien zu überlassen. Gleichzeitig organisiert er weiterhin Black Lives Matter-Aktionen. Er will auf die Gewalt der Polizei gegen Schwarze aufmerksam machen, wieder und wieder. Er trat auch fürs Parlament in Michigan an und arbeitete Tag und Nacht für Bidens Wahlsieg in dem Staat. Afroamerikaner haben Biden den Arsch gerettet, sagt er triumphierend, aber auch erschöpft. In Georgia, in Wisconsin, in Pennsylvania. Jetzt ist unsere Zeit gekommen und Biden weiß es. Die lautstarken Forderungen nach Reparationen und einer Justizreform gehören zu denen, die Bidens Team momentan gern hintanstellen würde. Es kommen eine Menge Vorschläge von der linken Basis, Streichung der Unischulden, Anhebung des Mindestlohns, Bauförderung für sozial Schwache. Das wird schwer genug in einer Atmosphäre, in der schon das Wort sozial als Sozialismus gilt. Reparationen für die Sklaverei. Das könnte selbst die Demokraten zerreißen. Republikaner hingegen hoffen darauf. Damit wäre der nächste Wahlsieg sicher, glauben sie. Holmes, 28, kann das Zögern der Parteiführung nicht verstehen. Diese ganze Rücksichtnahme auf Weiße, die seit je mit Privilegien leben. Schwarze befinden sich überall am schlechteren Ende der Skala, zählt er auf. Beim Eigentum, bei der Arbeitslosigkeit, bei der Sterberate und jetzt in der Pandemie. Er und die vielen tausend Aktivisten fordern keine Barzahlungen. Sie wollen zinslose Kredite für den Erwerb von Eigentum. Sie wollen ein Gratisstudium. Sie wollen einen Vorsprung für Schwarze, weil sie seit 400 Jahren im Hintertreffen sind. Das ist echte Racial Justice, von der Biden immer dann spricht, wenn wir ihm den Wahlsieg gerettet haben. Jetzt lösen wir das ein, sagt er. Es klingt bestimmt, fast wie eine Drohung. Er vertritt da auch die junge Basis, die genug hat vom Appeasement der Moderaten. Jetzt beginne eine neue Epoche. Do what's right, das Richtige tun. So einfach. Da könne man sich bei Trump fast etwas abgucken, findet Holmes. Der zog seinen radikalen Kurs für seine rechte Basis gnadenlos durch. DeLorean Holmes steht am linken Ende der amerikanischen Gesellschaft. Viele Demokraten stehen eher in der Mitte. Und ohne wenigstens ein paar Republikaner in Washington wird Joe Biden vieles nicht durchbekommen. Gleichzeitig drohen ihm die Trump-Anhänger vom rechten Rand. Das Land zerrt an ihm von allen Seiten. Biden selbst ist nach links gerückt, seinen Demokraten folgend. Und jetzt stellen sie alle in der Partei ihre Forderungen an ihn. Alexandria Ocasio-Cortez, der junge Star im Kongress, will eine erweiterte Krankenversicherung für alle. Bernie Sanders, einen Mindestlohn von $15 pro Stunde. Elizabeth Warren, die Streichung von $50.000 Unischulden pro Person. Die Rechten werden sowieso Sozialismus schreien, argumentieren sie. Da könnte man ruhig ein bisschen mehr linke Politik wagen. Ein bisschen mehr Dänemark für die USA. Eine Politik für jene, die unter Trump gelitten hatten. Jackie Diaz hat 4 Jahre lang in Angst gelebt. Sie hat sich kaum herausgetraut aus ihrem kleinen Mietshaus in Trenton, New Jersey, aus Furcht vor Trumps Truppen der Einwanderungsbehörde ICE, die so viele Migranten deportierten und von ihren Kindern trennten. Diaz machte keinen Spaziergang mehr, ging auf keinen Elternabend, nicht mal mit den Kindern zum Spielplatz. Wie bei allen 11 Millionen Undocumented Immigrants, den Migranten ohne Papiere, und bei vielen Muslimen und Schwarzen zog eine tiefe Angst in Diaz' Leben ein. Jetzt gerade löst sich die Angst etwas, aber es dauert. Das geht so ins Blut über, sagt sie, während sie auf ihrer Straße reflexartig nach weißen Autos der ICE-Fahnder Ausschau hält. Diaz stammt aus San Pedro Sula, der Stadt in Honduras, aus der gerade wieder ein Flüchtlingstreck in Richtung USA aufgebrochen ist. Bruder und Vater wurden dort von den Maras, den Straßengangs, ermordet, ebenso ihr Schwager, so dass sie vor 5 Jahren ihre 3 Kinder packte und über die Grenze floh. Nur um hier wieder in Angst zu leben. Zwar ist auch Joe Biden kein Garant für ein Aufenthaltsrecht für Flüchtlinge, Obama hat mehr als 3 Millionen abschieben lassen, aber er hat angekündigt, dass er das Kontingent für Asylsuchende deutlich erhöhen will. Er will Kindern Schutz gewähren und dann nach 35 Jahren den großen Wurf wagen, die Einwanderungsreform. 11 Millionen Menschen will er die Staatsangehörigkeit ermöglichen, so vielen auf einmal wie nie in der Geschichte der Einwanderernation. Darunter solche mit einem vorübergehenden Aufenthaltsrecht und die Dreamer, jene, die schon seit der Kindheit in den USA leben. Von all den Menschen keine Käfige für Kinder, keine Trennung von Familien, kein weiterer Bau der Mauer zu Mexiko. Amerika will sich wieder öffnen. Der Beginn von Biden bedeutet für viele im Land das Ende der Tyrannei. Und vielleicht zeigen seine Pläne bei der Migration ja auch, wie der Neuanfang gelingen könnte. Ein alter, weißer Präsident, in seinem Wesen fast klischeehaft amerikanisch, macht eine erstaunlich linke Politik. Jackie Diaz steht in der schmalen Küche und kocht Reis und Bohnen für ihre 7 Kinder, unter ihnen die Söhne ihres Partners. Es ist ein kalter Tag Mitte Januar, kurz vor der Inauguration Bidens Amtseinführung. In Washington sind 25.000 Nationalgardisten, 5-mal so viele Soldaten, wie die USA gerade in Afghanistan und dem Irak stationiert haben. So groß ist die Angst, dass es, wie beim Sturm aufs Kapitol am 6. Januar, wieder zu Gewalt kommen könnte. Zu einem Kontrollverlust des Staates an jenem Tag, an dem man in Washington früher abends auf Bällen tanzte. An dem sich das Land sonst hinter seinem neuen Präsidenten vereinte. Der erste Tag der Regierung Biden-Harris wäre schon geglückt, wenn es in der Hauptstadt der USA halbwegs friedlich bliebe. Bidens Vorgänger, ein New Yorker Immobilienmakler und Reality-TV-Star, bleibt der Inauguration fern. Diaz will sie sich mit der Familie im Fernsehen anschauen. Die Jüngste spricht schon gut Englisch, der Zweitjüngste will Footballer werden. Die älteste 19 Krankenschwester, jetzt in der Corona-Zeit, erst recht. Sie sind American Kids, die in diesem Land, das sich von seinen Werten so weit entfernt hat, wieder eine Zukunft sehen, so wie Jackie Diaz und Lori Barr und DeLorean Holmes und Millionen andere. Aber sie werden Joe Biden und Kamala Harris, den Neuen im Weißen Haus, auch sehr genau auf die Finger schauen. Kamala Harris, Vizepräsidentin. Eigentlich bestand ihr Leben vor allem darin, die Erste zu sein. Kamala Harris, 56, war die erste schwarze Frau, die für Kalifornien in den Senat einzog. Zuvor war sie die erste schwarze Generalstaatsanwältin von Kalifornien, die erste schwarze Bezirksstaatsanwältin von San Francisco. Die Tochter einer Inderin und eines Jamaikaners ist hinduistisch und christlich aufgewachsen. Bekannt wurde sie durch die Kreuzverhöre im Senat, mit denen sie Trumps Justizminister oder seine Kandidatin für das oberste Gericht aus der Fassung brachte. Harris wird eine aktive Vizepräsidentin sein, nicht nur eine Stellvertreterin. Die Justizreform wird ihr Projekt, der Kampf gegen den Rassismus. Und dass sie Ambitionen auf Bidens Nachfolge hat, ist auch kein Geheimnis. »Ich mag die Erste sein«, sagte sie in der Rede an dem Abend, als der Wahlsieg endlich feststand, »aber nicht die Letzte.« Joe Biden, Präsident. Kaum ein Jahr ist es her, dass Joe Biden kurz vor dem Ende seiner Kandidatur stand. Zum dritten Mal in seinem Leben wollte er Präsident werden, nach 1988 und 2008. Aber bei der ersten Vorwahl in Iowa wurde er nur Dritter, danach in New Hampshire sogar nur Fünfter. Es war sein Sieg in South Carolina, der ihn rettete. Abends vor seinen Anhängern rief er dann: »Diejenigen von euch, die schon zu Boden geschlagen, ausgezählt, abgehängt wurden, dies ist eure Kampagne!« Es ist die Geschichte seines Lebens. Geprägt vom Verlust seiner Frau und zwei seiner Kinder und von Spott wegen seines Stotterns. Selbst Barack Obamas Berater sollen 2012 überlegt haben, ihn als Vizepräsidenten zu ersetzen. Biden strahlte nicht genug. Jetzt, mit 78 Jahren, endlich am Ziel, übernimmt er ein traumatisiertes Land und spricht wie jemand, der weiß, wie man Krisen übersteht. Antony Blinken, Außenminister. Als Antony Blinken, 58, seine Nominierung annahm, erzählte er die Geschichte seines Stiefvaters. Der war in die KZs Auschwitz und Dachau verbracht worden. Auf einem Todesmarsch im Frühjahr 1945 gelang ihm während eines Tieffliegerangriffs die Flucht. Als Blinkens Stiefvater, ein polnischer Jude, einen Panzer auf sich zurollen sah, erhob sich daraus ein schwarzer GI. Der Geflohene kniete nieder und sagte die einzigen drei englischen Wörter, die er kannte: »God bless America«. Nun wird Antony Blinken, der Stiefsohn eines Holocaust-Überlebenden, Außenminister der USA und sagt: »Das ist, wer wir sind.« Er will so gut wie alles anders machen als sein Vorgänger, will mit den Verbündeten zusammenarbeiten, vor allem den Europäern, Probleme international regeln. Blinken, der in Paris aufwuchs und fließend Französisch spricht, steht für das Gegenteil von Trumps America First. Lloyd Austin, Verteidigungsminister. Lloyd Austin, 67, wurde in Georgia groß. Damals gab es dort in den Bussen noch zwei Bereiche, einen für Weiße, einen für Schwarze. Auch die Schulen waren nach Hautfarbe getrennt. Nun soll Austin der erste schwarze Verteidigungsminister werden. Zumindest, wenn ihn der Kongress bestätigt. Denn eigentlich müssen Ex-Militärs 7 Jahre warten, bis sie als Zivilisten ins Pentagon dürfen. Austin ging vor 4,5 Jahren in Pension. Zuvor diente er 41 Jahre lang in der US-Armee. Er befehligte den Abzug der US-Truppen aus dem Irak, später den Kampf gegen den IS. In Bagdad lernte er beim Gottesdienst den dort stationierten Beau Biden kennen, den 2015 verstorbenen Sohn des heutigen Präsidenten. Biden Senior traf er später, in den Obama-Jahren, im Weißen Haus. Als Verteidigungsminister kommt auf Austin erstmal eine Mission im eigenen Land zu, die Verteilung der Covid-19-Impfstoffe. Deb Haaland, Innenministerin. Historisch ist das Wort, das ihre Nominierung am besten beschreibt. Deb Haaland, 60, ist die erste Ministerin indigener Herkunft. Haaland kommt aus New Mexico, 35. Generation, wie sie sagt. Als junge, alleinerziehende Mutter stand sie oft kurz vor der Obdachlosigkeit, war auf Food Stamps angewiesen, Lebensmittelgutscheine. Später machte sie bei den Demokraten in ihrem Heimatstaat Karriere. Und dann auch schnell Geschichte. Als eine der beiden ersten Indigenen überhaupt schaffte sie es ins Repräsentantenhaus, wo sie zum linken Flügel der Fraktion gehörte. Als Innenministerin ist sie zwar nicht, wie in Deutschland, für Polizei und Sicherheit zuständig, dafür aber für viele Belange der Native Americans. Außerdem verwaltet sie ein Fünftel des Staatsterritoriums und hat damit Einfluss auf Umwelt- und Energiefragen. Fracking wie unter Trump, Haaland will erneuerbare Energien fördern. Pete Buttigieg, Verkehrsminister. Neben Kamala Harris ist er der einzige im Kabinett, der gegen Biden in den Vorwahlen antrat und ihm in Iowa eine schmerzhafte Niederlage zufügte. Pete Buttigieg, oder Mayor Pete, wie ihn alle nennen, weil er als Bürgermeister von South Bend im Staat Indiana zum Star wurde. Jetzt wird er Verkehrsminister. Kaum einer der demokratischen Kandidaten sprach in den Fernsehdebatten so geschliffen wie der erst 39 Jahre alte Buttigieg. Er diente in Afghanistan, studierte in Harvard und Oxford. Er spricht 8 Sprachen, darunter Norwegisch und Dari. Als Bürgermeister von South Bend erklärte er in der Lokalzeitung seine Homosexualität. Als Minister soll er jetzt die marode US-Infrastruktur erneuern. Die Rede ist von Ausgaben von bis zu 1 Billion Dollar. Gerade der Mitte des Landes, wo Buttigieg herkommt, soll der Plan signalisieren, die Demokraten kümmern sich. Merrick Garland, Justizminister. Mit Merrick Garland, 68, macht Biden einen Mann zum Justizminister, der vor über 4 Jahren nicht werden durfte, was er eigentlich hätte werden sollen, Richter am obersten Gerichtshof. Barack Obama hatte ihn in seinem letzten Amtsjahr für den Posten nominiert, scheiterte aber am Widerstand der Republikaner im Senat. Nach der Wahl von Trump setzten die einen republikanischen Kandidaten durch. Dabei wäre Garland einer gewesen, mit dem auch viele Republikaner hätten leben können. Keineswegs ein Linker, eher ein Moderater. Im Justizministerium kommt Großes auf ihn zu. Biden will nicht nur die Todesstrafe abschaffen, sondern das ganze Strafsystem reformieren. Er will den Rassismus der Gerichte bekämpfen, keine privaten Gefängnisse mehr, Drogenbesitz allein soll nicht mehr zu Haft führen. Für die USA ist es eine Revolution. Avril Haines, Geheimdienstchefin. Avril Haines, 51, ist die erste Frau auf ihrem Posten, dem Director of National Intelligence. Ihr unterstehen damit die Geheimdienste der USA. Als Joe Biden sie vorstellte, klang es, als hätte er sich eine Abenteurerin ins Kabinett geholt. Haines ging nach der Highschool nach Japan und erkämpfte sich auf einer Judo-Akademie den braunen Gürtel. Zurück in Amerika studierte sie Physik, machte einen Flugschein und versuchte mit einer Cessna den Atlantik zu überqueren. Vor der Küste Neufundlands stürzte sie ab, zusammen mit ihrem Fluglehrer, ihrem späteren Ehemann. Bevor Haines Jura studierte und ihre Karriere in der Regierung begann, führten ihr Mann und sie noch eine Buchhandlung in Baltimore. Dann aber schaffte sie es schnell nach oben, erst im Senat, wo sie Biden kennenlernte, dann im Weißen Haus unter Barack Obama. Der machte sie 2013 zur stellvertretenden CIA-Direktorin. Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH, in 20444 Hamburg. Kontaktdatenredaktion, Telefon 040-3703-7242. blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen, Gustav-Adolf-Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341-7113-120. Fax 0341-7113-125. info@dzblesen.de www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Brailleschrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe Stern, Zeit, Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. DZB Lesen 2021. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto Sparkasse Leipzig, IBAN DE 44 8605 5592 1100 8300 10. BIC WELADE 8LXXX.